Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer bayerisch-tirolerischen Koproduktion. Ich heiße Dr. Carlo Hasnörl und bin Facharzt für plastische Chirurgie mit Sitz in Innsbruck. Und meine kongeniale Partnerin in München ist Astrid Tomczak. Hallo Astrid.
Hallo Carlo, guten Morgen. Heute haben wir einen Frühstückspodcast. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so früh dran sind.
Genau, aber der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es. Das heißt, wir werden hoffentlich da ganz erfolgreich sein.
Da habe ich keinen Zweifel.
Gut, du hast, ja genau, bevor wir loslegen mit unseren Themen, möchte ich mich noch bedanken bei den Zuhörern, die uns immer wieder Anfragen schicken auf podcast@excellentbeauty.com. Die letzte Anfrage vor kurzem war die Anfrage über ein operatives Braunlift. Angeblich wurde da nicht sehr viel im Internet gefunden. Das kann ich mir vorstellen. Und dabei ist es so ein wichtiges Thema. Mich freut die Anfrage riesig. Vielen, vielen Dank an Elisabeth. Und ich bitte noch um ein bisschen Geduld, weil wir wollen unseren Rhythmus nicht unterbrechen. Diesmal ist es Astrids Reihe. Das heißt, du hast jetzt ein Thema vorbereitet, das machen wir durch und dann in 2 Wochen ist fix das Thema operativer Braunlift. Das ist dann mein Bier. Da freue ich mich schon drauf.
Genau.
Okay, Astrid, ja, dann bitte leg mal los.
Tolles Thema. Ja, also du weißt ja, dass ich auch mich in der Branche immer wieder bewege und natürlich auch austausche mit Ärztinnen, mit Händlern, mit Herstellern und so weiter. Und da bin ich auch über eine Anfrage zu einem ganz interessanten Thema gekommen und das kann man eigentlich zusammenfassen mit Distanz und Nähe. Also ist ja im Privaten auch wichtig, aber ist auch im beruflichen Setting wichtig. Und jetzt bist du ja seit 30 Jahren niedergelassener Arzt und ich denke, das ist was, womit du dich auch vielleicht schon beschäftigt hast, ob es jetzt die Zusammenarbeit, Kooperation mit Unternehmen ist oder ob es eben die Zusammenarbeit in gewisser Weise auch mit dem Patienten ist. Und da wollte ich einfach mal mit dir ein bisschen diskutieren, wie du da deine Rolle als Arzt siehst, wie sich das so in den letzten 30 Jahren verändert hat, vor allem jetzt mal in Bezug auf Zusammenarbeit mit Firmen und was da so deine Erfahrungen sind.
Also na, ist es doch wieder mein Podcast. Na gut, also da rede ich gern drüber. Das ist nämlich ganz interessant. Ich kann mich noch erinnern, zu meiner Klinikzeit, also vor über 30 Jahren, war die Kooperation mit Firmen immer Bittsteller und gnadenhalber sozusagen wird von Ärzteseite ein Ohr geliehen. Also von einer Kooperation kann man da überhaupt nicht reden oder hat man nicht reden können. Und ich bin froh, dass man aus dieser wirklich unproduktiven, sinnlosen Situation heraus sind. In der Zwischenzeit sind einfach Firmen wirklich berufliche Partner, mit denen man einen regen Austausch pflegt und das macht absolut Sinn. Ja. Also da hat sich Gott sei Dank sehr viel ins Positive verändert. Die Firmen liefern Informationen, wissenschaftliche Arbeiten, Studien, mit denen wir sehr gut arbeiten können und die wir auch im Sinne der Patienten dann wirklich positiv einsetzen können. Und wir bieten dann im Prinzip das Know-how aus der praktischen Erfahrung. Wie sehen wir die Ergebnisse? Wie reagieren unsere Patienten? Und wenn wir da wirklich produktiv zusammenarbeitet, haben alle was davon, in erster Linie eben die Patienten. Also das finde ich, hat sich Gott sei Dank sehr, sehr positiv entwickelt.
Also bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, diesen heterogenen Markt minutiös zu beobachten, immer mitzubekommen, wenn es irgendwo was Neues gibt. Ich finde ja gerade die Ästhetik lebt von Innovationen. Also was heute der Goldstandard ist, das ist dann im Morgen oder übermorgen vielleicht ein alter Hut, egal ob es jetzt Produkte sind oder ob es Techniken sind oder ob es Kombinationstherapien sind. Im Prinzip, wenn dieser Austausch nicht funktioniert, dann ist es, wie du sagst, ja für Patienten nicht gut, aber für die Anwender natürlich auch nicht gut, weil sie sich ja bestimmte Behandlungsoptionen vielleicht ja unwissentlich versagen, weil sie gar nicht wissen, dass es das gibt. Und glaube ich, ist wichtig, dass man in so einem Netzwerk arbeitet. Wie siehst du denn jetzt mal Netzwerkfirma, ist ja das eine Thema, aber Netzwerkärzte, gibt es da auch einen Austausch? Ist es durchlässiger geworden oder macht da jeder so sein Ding?
Ja, also natürlich ist gewisses Konkurrenzdenken immer noch da, aber auch da hat sich extrem viel zum Guten gewendet. Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe in der Praxis, habe ich einen Anruf gekriegt von einem Kollegen, der gemeint hat, ich soll mir bitte ja zurückhalten, weil er will jetzt da nicht viel von mir mitbekommen. Schließlich hat er seine Patienten und Konkurrenz findet er gar nicht gut. Da war wirklich Ablehnung da und das hat sich Gott sei Dank auch total geändert. Allein bei mir in der Klinik in Innsbruck arbeiten jetzt 5 plastische Chirurgen, also mit mir sind wir zu 5. Und da wird permanent an die Tür geklopft und gesagt, du, ich habe da das und das Problem oder die und die Frage, wie siehst du das, wie würdest du das angehen? Und da wird ehrlich ausgetauscht und das ist einfach so fein und so positiv, weil einfach alle was davon haben. Jeder lernt dazu, auch ich nach über 30 Jahren lerne immer noch dazu und profitieren tun natürlich unsere Patienten und das ist genau der Sinn der Sache. Also da hat sich viel Gutes getan, Gott sei Dank.
Ja, also klingt super. Funktioniert das auch über die Klinik hinaus? Ich meine, jetzt in den eigenen Räumen ist ja so ein geschützter Rahmen. Da geht ja vielleicht auch, sage ich mal, die Überlegung dahin, dass man ja eine gemeinsame Kasse irgendwo arbeitet und gemeinsam den Patientenstamm aufarbeitet und ausdehnt. Aber wie ist das ja darüber hinaus? Naja, wie siehst du das?
Ja, jetzt auch anders wie früher, muss ich sagen, weil nachdem ich sehr, sehr viele Workshops und Kurse halte, biete ich ja sozusagen mein Know-how europaweit, kann man fast sagen, an. Und kann man nicht nur fast sagen, sondern es ist tatsächlich so. Und diese Workshops, finde ich, waren dann auch der Grund, warum ich von auswärts immer wieder mal einen Anruf kriege von einem Kollegen, der sagt, ich habe das und das Problem. Also ich glaube, es ist für einen Kollegen leichter, sich an jemanden zu wenden, der jetzt nicht in der eigenen Stadt ist. Das wird immer so sein. Ja, also da glaube ich, da gibt es einfach schon ein bisschen so eine Scheu, weil man sich sozusagen auch in gewisser Weise outet. Aber trotzdem, es ist wahnsinnig wichtig, dass man da auch einen Austausch pflegt. Ich hab einen guten Freund, der sitzt in Vorarlberg, den werden wir eh bald einmal einladen, das ist der Dr. Hefel. Den nenne ich immer mein Gewissen. Ja? Also immer wenn ich so eine Idee.
Sehr gut.
Ja, immer wenn ich so eine Idee habe, wo ich mir denke, das wäre doch sicher genial, dann rufe ihn an und sage, du, ich plane das jetzt so und so, und dann kommt von seiner Seite, ja, hast du das bedacht und bist du da schon sicher? Und was passiert, wenn das und das ist? Und der holt mich dann immer so ein bisschen runter. Und das ist einfach eine fantastische Kooperation. Und über die Jahrzehnte, kann man sagen, haben wir da so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass man, dass wir uns gegenseitig eben auch Patienten schicken und wenn er was hat, was sie zum Beispiel beim Unterlied, sagt er, Unterlieder operiert er nicht, die schickt er dann mehr und so. Das ist einfach toll, ja. Und das finde ich, ist eben auch im Sinne der Patienten, wie schon gesagt, extrem wichtig und freut mich. Aber je näher natürlich jemand ist jetzt, wie du sagst, außerhalb des geschützten Bereiches, desto schwieriger ist es. Aber es ist lang nicht mehr so problematisch, wie es vor 20 Jahren war. Ja, vor 20 Jahren hat man wirklich sozusagen die Hand vorgehalten, wenn man irgendwas gemacht hat, damit ja niemand anderer das mitbekommt. Und das ist vorbei, Gott sei Dank.
Okay, dann wart ihr die haben nicht abschreiben lassen, oder?
Ja, genau so.
Ich erinnere mich an diese Bewegung. Können unsere lieben Zuhörerinnen jetzt leider nicht sehen, aber ich erinnere mich noch gut, wie man so den Arm davor hat, damit ja der Nachbar dann nichts gesehen hat und man seine Weisheiten sozusagen für sich behalten hat.
Genau, das ist so, das war jetzt dieses symbolische Handvorhalten, was ich gemeint habe. Damit man, so wie in der Schule eben, nicht genau abschreiben kann. Ja, genau. Ja, ganz übel. Die Streber waren das. Ganz schrecklich.
Okay. Du hast das Thema Workshops angesprochen. Das finde ich ja auch ein extrem wichtiges Thema. So diese Idee, also ein lebenslanges Lernen, das gilt ja in der Medizin vor allem, natürlich aber auch für alle anderen Bereiche. Und da auch eine kleine Anekdote, die mich auch ein bisschen auf das Thema gebracht hat, das wir heute besprechen. Mich hat ein junger Facharzt kontaktiert vor ein paar Wochen und der macht also sehr erfolgreich Workshops für ein Unternehmen, das eben auch ein Filler-Portfolio hat. Und ja, und die sind dann in die Praxis zu ihm gekommen. Kooperation läuft schon eine ganze Weile und haben dann gesehen, dass da noch andere Produkte sind, also die von Fremdfirmen sozusagen sind, mit überschneidenden Indikationen. Und dann war Knall auf Fall diese Kooperation beendet mit der Aussage, ja, also sie können nicht Referent sein, wenn sie andere Produkte verwenden. Das geht nicht, also sie dürfen ausschließlich mit unserem Portfolio arbeiten und weil sonst verliert man da Glaubwürdigkeit vor den Teilnehmern. Wie siehst du das?
Ja, das finde ich, also ich glaube, ich weiß sogar, welche Firma das ist oder ich kann mir es vorstellen, aber wir nennen ja keine Namen.
Nein.
Aber es ist ein völliger Unsinn, weil ich meine, gerade das macht ja einen seriösen Facharzt aus, dass er die anderen Produkte auch kennt. Und ich meine, seien wir uns ehrlich, keine Firma hat die eierlegende Wollmilchsau erfunden, ja, die jetzt für alles und jeden passt. Man muss ganz individuell entscheiden, was man bei wem verwendet, was für die Patientin oder den Patienten das Allerbeste ist. Und wenn das nicht gerade von der Firma ist, mit der man jetzt einen Workshop absolviert, dann kann man ja zu der Firma gehen und sagen, ich habe das Produkt verwendet, weil das einfach da besser passt. Vielleicht passt es euch da an. Aber das auszuschließen, das würde ja quasi die Qualität, die der Arzt seinen Patientinnen und Patienten schuldig ist, reduzieren. Also das ist sowas von kurzsichtig und realitätsfremd von der Firma, dass ich da bin ich fast sprachlos. Ja, also sowas finde ich absolut, ja, unseriös eigentlich, ja. Also gerade wenn man weiß, was die anderen Firmen für Produkte verwenden, kann man ja umso besser mit dem Produkt der Firma, für die man einen Workshop macht, arbeiten. Ja, also
ja.
Ein No-Go.
Ja, sehe ich auch.
Ein absolutes No-Go.
Ja, ich war auch mittel bis stark entsetzt. Aber es gibt immer wieder solche Dinge und ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber wir haben ja seit 2016 in Deutschland das Antikorruptionsrecht fürs Gesundheitswesen, wo es ja auch darum geht, dass man sagt, quasi der Bezug von Produkten, also explizit von Medizinprodukten, zum Beispiel jetzt von Fillern, muss separat laufen von anderen Dingen, die der Arzt jetzt mit der Firma tut, also zum Beispiel eine Referententätigkeit. Also das eine ist das eine und das andere ist das andere und das sollte eben nicht vermischt werden. Und nichts anderes passiert ja, wenn man sagt, du darfst nur dann Referent sein, wenn du bei uns ausschließlich kaufst. Da haben wir ja dann diese Vermischung, die auch, also jetzt mal von der Sache abgesehen, auch rechtlich fragwürdig ist. Und das andere ist ja diese, sag ich mal, heilkundliche Unabhängigkeit, die also sicher auch im österreichischen Berufsrecht der Ärzte verankert ist, wo es ja wirklich darum geht, dass man sagt, okay, der Patient die Indikation entscheidet und nicht das Produkt, das ich jetzt irgendwo unterbringen muss, weil das muss halt jetzt verspritzt werden oder das muss jetzt angewendet werden. Ja?
Also du, genau. Kurz zusammengefasst, es ist nicht nur dumm, sondern auch illegal. Ja? Entschuldigung.
Ganz genau, richtig. Ja. Ja, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht.
Ja, diese Compliance-Geschichte, das haben wir natürlich bei uns genauso. Das ist ja EU-weit, also dass sozusagen eben Konkurrenzklauseln sind immer kritisch. Man darf es natürlich nicht übertreiben, das ist schon klar. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass eine Firma einverstanden ist, wenn man exakt das gleiche Produkt im Rahmen eines Workshops von der Konkurrenzfirma dann anpreist, das muss ja auch nicht sein, aber dass man das sozusagen dann nicht in der Praxis verwendet, das, ja, wie gesagt, das ist Nonsens, ja. Und eher die Firmen tun mir auch manchmal richtig leid, weil die sitzen ja da sitzen ja Anwälte in jeder Firma, die drauf schauen, dass die Konkurrenzfirma ja möglichst bald an Bock schießt, wenn es um Unterstützung oder sowas geht. Das Pendel hat richtig in die andere Richtung ausgeschlagen.
Genau, also da ist man eher weg von Kooperation. Es gibt auch positive Beispiele, wo Firmen zusammenarbeiten, die halt kein überschneidendes Portfolio haben. Aber wo das Portfolio sich überschneidet, ist schon ein ziemliches Hauen und Stechen.
Oh,
das
ja.
Muss man einfach sagen. Weil es ist die Ästhetik doch zunehmend ein Verdrängungsmarkt geworden. Auch wenn es immer wieder Innovationen gibt, aber es sind häufig nur kleine Schritte, die man macht und einen kleinen Vorsprung, den man sich erarbeitet. Und dann ziehen natürlich die anderen relativ schnell nach. Und so ist es so ein bisschen eine Hetzjagd. Ja.
Die manchmal genau. Wirklich auch ein bisschen haarsträubend ist. Aber ich meine, eben auch da aus der Geschichte kann mich erinnern, mein Vater ist noch von Firmen eingeladen worden nach Südafrika auf Safari und dann ist halt schnell irgendwo eine Produktvorstellung gemacht worden. Und dann ist er eben wieder nach Haus geflogen worden. Ich meine, das waren schon auch wieder Extreme, ja. Das muss ja auch nicht sein. Das verstehe ich auch, dass man da irgendwo einen Riegel vorgeschoben hat. Aber jetzt, wie du sagst, ist nur mehr Hauen und Stechen. Wehe und der Referent wird zu einem Kongress eingeladen und kriegt ein Doppelzimmer statt ein Einzelzimmer, dann ist gleich der Anwalt von der Konkurrenzfirma da und sagt, ja, die verstoßen gegen die Compliance-Vorschriften und so weiter. Also das muss auch nicht sein. Ja, also da ein bisschen ein vernünftiges Maß zu halten, wäre schon sehr wünschenswert und vielleicht sollten sich die Anwälte mit vernünftigen Sachen beschäftigen und nicht damit den anderen die Augen auszustechen. Das ist ja, aber Gott, das ist auch so ein Thema. Ja.
Da können wir 20 Folgen machen dazu.
Ja, allerdings.
Ist aber vielleicht nicht so interessant für unsere Zuhörerinnen. Aber was mich jetzt noch interessiert, du hast ja vorher gesagt, oder wir haben so ein bisschen gewitzelt mit Abschreiben und auf der anderen Seite sich eben gegenseitig unterstützen. Und es gab ja mal so diesen Nimbus, so der Gott in Weiß, der ja eigentlich jetzt einmal alles per se wissen muss. Wie ist denn das heute im Austausch mit den Patientinnen? Also es gibt ja inzwischen, ihr habt ja Konkurrenz bekommen, Dr. Google, Dr. Yahoo und wie sie alle heißen und Real Self und keine Ahnung. Also gibt es ja eine Menge Informationen im Internet. Und wie empfindest du das, wenn die Patienten jetzt da so sag mal, in Anführungsstrichen gut vorinformiert zu dir kommen und dir erklären, welche Therapie sie brauchen und welches Produkt und wie und wo und wie viel. Ist das was dir passiert?
Oh ja, es ist so, Dr. Google ist ja ein alter Bekannter in der Zwischenzeit, wobei ich sagen muss, auch da Fluch und Segen. Ja? Also ich finde, es ist gut, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich zu informieren und bevor man zum Arzt geht, sich sozusagen schon einmal eine Basis zurechtzulegen, um auch dann gezielt Fragen zu stellen. Aber leider ist auch da oft einmal das Maß verloren und es kommen Patientinnen und Patienten und sagen, ja, über die Risiken brauchen Sie mir sowieso nichts erzählen, das habe ich alles schon nachgelesen. Und außerdem die Technik weiß ich auch und sie machen das eh so und so. Und ich sage, ja, hallo, Moment einmal, das wird ja doch ganz individuell angepasst und es gibt einfach Details und über die muss ich Sie jetzt informieren. Und dann merke ich schon, da ist gar kein Ohr offen, ja, sondern da weiß man schon mehr als der Arzt, der versucht, das zu erklären. Auf der anderen Seite sind wir ja gesetzlich verpflichtet, wirklich alles über alles aufzuklären und zwar ganz individuell für jeden Patienten, was auch gut ist. Ja. Aber es wäre halt schön, wenn Sie uns zuhören würden und nicht nur das glauben, was Dr. Google schreibt. Ja. Also zusammengefasst, nichts dagegen, dass es Informationen im Netz gibt, aber das Allerwichtigste ist immer noch die ganz individuelle Beratung durch den behandelnden Arzt, der einem einfach sagt, was ihn im persönlichen Fall das Beste ist, wo er der Überzeugung ist, dass er der Patientin das Beste tut. Und dann hat man eine gute Basis. Aber ja, wie gesagt, Fluch und Segen. Gell? Also ich sehe sie nicht als Konkurrenz. Ich finde, es ist ein gutes Tool, wenn man es nicht überbewertet.
Könnte man da, also ich denke jetzt gerade an, sag ich mal, Berufsanfänger in der Ästhetik, die sich da vielleicht auch noch beeindrucken lassen, wenn Patienten so selbstbewusst und so ja, informiert auftreten, könnte ja schon die Gefahr sein, dass man auch als Behandler denkt, naja, also die weiß eh schon alles, jetzt lege ich hier den Zettel hin und jetzt gehen wir das mal nicht mehr so genau durch. Hauptsache, sie unterschreibt, ist ja schon jetzt nicht unrealistisch, dass man sich da vielleicht auch beeindrucken lässt, je nachdem, wie sicher man selber ist. Oder
ja, nein, alle Kollegen, die da überhaupt, oder wie du sagst, wenn es ein junger Kollege ist, lasst euch nicht vom Schema abbringen. Jeder muss informiert werden, mündlich, persönlich, vom behandelnden Arzt. Und ich gebe es offen zu, es kommen Patientinnen, die sagen, sie kennen doch die und die Methode. Und die hat dann meistens einen Eigennamen oder Lip Flip oder Cat Eye oder was ich weiß, Foxy Eye, Entschuldigung. Und dann muss ich, was ist denn das jetzt wieder? Dann, wenn ich die Gelegenheit habe, schaue ich nach. Meistens ist es dann irgendeine eine alte Technik mit neuen Namen. Ja? Und dann kann ich schon antworten, aber da kommen oft wirklich Patientinnen mit Begriffen, die ich jetzt so auch nicht parat habe. Und da darf man sich einfach nicht beirren lassen. Da muss man einfach wirklich sagen, also ich bin der Überzeugung, das ist das Richtige für Sie. Auch wenn das andere schick und in aller Munde ist, ist es noch lange nicht genau das, was Sie brauchen. Und das muss ja die Patientin oder der Patient einsehen. Ansonsten haben wir ein Problem mit der Vertrauensbasis in meinen Augen.
Ja, die ja auch einen wesentlichen Anteil an einem guten Ergebnis hat. Ja. Also denke ich, es ist ja eines der Maßstäbe.
Genau,
ist oder die einer der Maßstäbe.
Ja. Ist die Grundvoraussetzung für ein gutes Ergebnis, ist das Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Etwas, was in Zeiten von wie gesagt, immer kritischerer Rechtsprechung gegenüber den Ärzten immer schwieriger wird. Wenn ich mir vorstelle, meine Patientinnen und Patienten müssen, glaube ich, 11 oder 12 Unterschriften leisten, bevor ich sie angreifen darf, dass man da irgendwie das Gefühl hat, jetzt geht es eigentlich nur mehr ums Juristische und gar nicht mehr um das Persönliche, das verstehe ich, aber da komme ich leider nicht aus und da kommt da die Patientin oder der Patient nicht aus. Aber es belastet das Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis schon sehr. Und ja, da geht eigentlich alles nur übers Gespräch, finde ich.
Ihr habt ja in Österreich ein besonderes Gesetz, was ästhetische Operationen angeht. Also Pendant haben wir in Deutschland nicht. Ich denke, zum Bedauern vieler deiner fachärztlichen Kollegen haben wir das ja eben nicht. Aber was ganz interessant ist, weil wir ja über das Thema Aufklärung gesprochen haben in diesem SCOP-Gesetz, wird ja auch über Wartezeiten gesprochen, die ja zwischen Aufklärung und Behandlung sozusagen eingehalten werden müssen. Und da gibt es jetzt aktuell ein Urteil vom BGH, also einem der obersten deutschen Gerichte, Bundesgerichtshof. Und der sagt, na ja, der Patient entscheidet über den richtigen Eingriffszeitpunkt. Also es gibt keine Wartezeit.
Wow.
Sondern, wow, ja, fand ich auch. Ganz schöne Verantwortung. Also natürlich, der Arzt darf nicht drängeln. Ja, logisch. Also es muss natürlich wohl überlegt alles sein. Der Patient muss die Möglichkeit haben, sich zu informieren und das auch alles zu verdauen. Aber der eine verdaut vielleicht in 30 Minuten und der andere verdaut vielleicht in 4 Tagen. Also es gibt keine exakte Wartezeit. Und das fand ich ja auf der einen Seite ein großer Vertrauensbeweis für die Eigenständigkeit, individuelle Entscheidung des Patienten. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, vielleicht ist man aber dann doch zu voreilig im einen oder anderen Fall, wo man vielleicht noch mal hätte drüber schlafen sollen. Ja, was meinst du? Wie erlebt ihr das?
Ja, genau. Also ich lebe jetzt mit unserem StTKB-Gesetz, wo drinnen steht, dass zwischen der Erstinformation und der Entscheidung der Patientin oder des Patienten zum operativen Eingriff 14 Tage vergehen müssen. Jetzt kommen viele Patientinnen und Patienten, wie gesagt, vorinformiert, haben sich schon lang mit dem Thema beschäftigt, haben vielleicht sogar bei einem Kollegen schon einmal Informationen eingeholt, und ich bin dann sozusagen derjenige, wo die zweite Meinung eben eingeholt wird. Jetzt passt Ihnen das und sagen Sie, ja, alles klar, ich habe mich ja schon lange entschieden und ich möchte es jetzt so rasch wie möglich machen. Und dann sage ich, ja, okay, gern, also wir sehen uns in 14 Tagen wieder und dann können wir über einen Termin reden. Und dann sind Sie immer ganz konsterniert. Also das ist sicher jetzt auch übertrieben, aber ein bisschen eine Bedenkzeit, das halte ich schon für richtig. Und wie du sagst, man ist natürlich, wenn man so nach dem Gespräch irgendwie das Gefühl hat, ha, ich habe jetzt eine Lösung für mein Problem, jetzt will ich so schnell wie möglich angehen, so à la Amazon Prime, ja, so schnell wie möglich muss alles da sein. Das ist sicher auch nicht gut. Ja? Also auch da wieder ein vernünftiges Mittelmaß. Ich finde dieses Urteil, dieses Gerichtsurteil faszinierend, weil das so ganz in die andere Richtung geht. Und aber eben, wie gesagt, das hat natürlich auch seine Tücken. Und da ist sicher auch die Vernunft vom Arzt eben gefordert, dass der den Patienten dann auch runterholt und sagt, okay, jetzt nächste Woche oder morgen machen wir das nicht, sondern jetzt warten Sie noch ein bisschen, ich habe jetzt eh keinen Termin. Ein paar Tage Bedenkzeit sollten Sie ein bisschen drüber schlafen, wie du sagst, sollte man schon. Das finde ich schon ganz gut, ja. Ich bin gespannt. Es steht eine Novelle ins Haus. Das hab ich so Leuten gehört, dass es Änderungen gibt im StTKB-Gesetz. Das wird jetzt ich hoffe nicht nur nachgeschärft, sondern auch nachgebessert. In
Lassen
Österreich.
Wir uns überraschen.
Und da eben haben wir bald einmal einen Interviewpartner dafür, der uns da ein bisschen in Details erzählen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, spannendes Thema, interessiert mich natürlich auch.
Ja, aber das ist schon, ich glaube, Dänemark ist noch ziemlich streng, was das angeht, aber Deutschland ist da relativ locker. Ja,
ja, wie gesagt, auch nicht zur Freude aller. Also, In verschiedenen Dimensionen muss man ja das Thema auch betrachten. Das wird jetzt, sag ich mal, den Rahmen unseres Podcasts jetzt sprengen, aber es geht ja auch um das Thema, welcher Facharzt darf denn eigentlich welche Behandlungen durchführen und darf jetzt der Facharzt für Allgemeinmedizin auch Brustvergrößerungen machen und solche Dinge. Also das geht ja in ganz viele Dimensionen. Es geht ja nicht nur ums Arzt-Patienten-Verhältnis, es geht ja auch viel um Qualitätssicherung, um Ausbildung, um Weiterbildung, um Standards. Und ja, also da schauen wir jetzt mal ganz gespannt über die bayerisch-tirolerische Grenze rüber. Ja. Und ich freue mich schon auf die Folge.
Ja, ich freue mich auch schon drauf, weil es wird höchste Zeit, dass da angepasst wird. Das ist zum Teil ziemlich realitätsfremd. Es gibt da so Pässe, die man ausgeben muss, die dann in der Verantwortung des Patienten liegen und wo ich also sagen kann, seit 2013 gibt es Gesetz, diese Pässe verschwinden zu 99% im Nirvana und tauchen nie wieder auf. Und das ist einfach Bürokratie, die absolut sinnlos ist. Ja. Aber, und eben wie gesagt, nicht alles ist im Sinne der Patienten, deswegen gehört da absolut nachgebessert. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch eben Vorteile, was die Sicherheit angeht. Und gerade so, was jetzt die Themen angeht, die du angesprochen hast, wer darf was, wobei das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Lobby, ja, also wer hat die größte Lobby hinter sich, und die plastischen Chirurgen sind dann einmal eine kleine Gruppe, und dementsprechend haben natürlich viele andere Fachrichtungen, die jetzt vielleicht operativ nicht die Erfahrung haben, stark an den Privilegien der plastischen Chirurgen geknabbert, das muss man schon auch sagen. Also der Schuss ist zum Teil nach hinten losgegangen, dass eher eine Grauzone dann schwarz-weiß geworden ist und nicht immer zum Vorteil der Patienten, weil oft Ärzte legitimiert sind, Eingriffe zu machen, die sie eigentlich in der normalen Ausbildung nicht gelernt haben. Und nur weil sie in dem Fach jetzt sind, dürfen sie das machen. Und das ist dann auch wieder eher eine Verschlechterung der Situation als eine Verbesserung. Aber da lassen wir uns überraschen. Da ist einiges im Busch, glaube ich, und das ist ganz cool.
Sehr gut. Also zusammenfassend kann man sagen, der ganze Markt ist offener geworden. Wenn man das nochmal sich anschaut, Kooperation mit Firmen, der Austausch mit den Patienten, ja, das Thema Produktvielfalt hat sich natürlich auch komplett verändert. Also in der Summe können wir eigentlich einen positiven Strich drunter ziehen, oder?
Absolut, absolut. Ich finde also, was die Kooperation angeht, was den Erfahrungsaustausch angeht, was die Bereitschaft der Firmen mit den Ärzten Informationen auszutauschen angeht, hat sich sehr, sehr vieles zum Guten gewendet. Also ich kann sagen, da haben sich die Zeiten echt verbessert. Es ist nicht alles schlechter geworden, sondern da ist vieles, vieles besser geworden.
Super.
Doch ein schöner Schlusssatz, oder?
Ja, absolut.
Ja.
Nicht früher war alles besser.
Nein, nicht früher. Absolut nicht. Nein, im Gegenteil. Also ich finde, das ist jetzt alles wirklich sehr positiv. Die Entwicklung ist auch sehr gut. Und das ist schön. Das ist wirklich schön. Gut. Ich glaube, wir sind durch mit dem Thema, oder? Astrid, hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
Ich könnte noch ganz viel sagen, aber ich finde, das ist jetzt gerade eine runde Geschichte. Und wir haben ja noch hoffentlich viele Folgen vor uns. Und dann können wir das ja nochmal gegebenenfalls aufgreifen. Also ich finde jetzt, gerade bin ich sehr zufrieden. Das haben wir jetzt sehr schön besprochen, finde ich. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen hat es auch gefallen. Und wie immer, Carlo, jetzt kommt dein Sprüchlein, kann man uns natürlich kontaktieren.
Ja, genau. Also ich bin auch, ich hoffe es natürlich auch, dass es für unsere Zuhörer wieder mal eine spannende Folge war. Ich habe es sehr spannend und interessant gefunden und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich solche Sachen erzählen kann, weil ich finde, das muss einfach, das ist etwas, was mir auf der Seele brennt, und deswegen danke ich dir auch, dass du das Thema aufgegriffen hast. Und wir freuen uns auf Kommentare, auf Vorschläge, auf Wünsche, auch über Themen, die wir besprechen sollen in unserem Podcast Wahre Schönheit. Und die Adresse, wo ihr uns schreiben könnt, ist podcast@excellentbeauty.com. Seid fleißig, haut in die Tasten, wir freuen uns über jedes Feedback ganz besonders. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsommer. Vielleicht kommt wieder mal ein schönes Wetter. Momentan ist es ja eher kreislig bei uns. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.